Dieser Podcast wird euch präsentiert von Shio. Was machst du denn da? Machst du
meditieren?
Machst du Pass Rush?
Rush. Pass Rush.
Oh, Herr Werner. Was ist los? Das ist echt, ich sag dir eins, das ist heute echt eine harte Hangover-Folge, weil ich bin sehr, sehr traurig.
Warum?
Aus mehreren Gründen. Der erste Grund, der Super Bowl war scheiße.
War ein Huso.
Der Super Bowl war nicht gut. Ich will die Leistung von Tom Brady und gerade von der Defense nicht schmälern, aber der Super Bowl war kacke. Hätten wir uns mehr erwartet. Mehr Punkte.
Du meinst aus der Fanperspektive.
Ja, für die Fans ist. Und am Ende des Tages, ob wir nun Experten sind, gespielt, gecoacht haben, ist ja egal. Wir wollen ja mehr Punkte, mehr Drama, ein enges Spiel sind. Deshalb bin ich traurig. Dann bin ich traurig natürlich, weil die Saison zu Ende ist. Auf der anderen Seite auch froh, aber traurig irgendwie, dass sie jetzt zu Ende ist. Dann bin ich sehr, sehr traurig, weil das hat mich heute Morgen, ich weiß gar nicht warum, sehr mitgenommen. Für die auch Podcasts hören, Chris Wessling von Around the NFL, 47, an Krebs gestorben. Habe ich immer gehört, geiler Typ, geile Crew. Eigentlich jeden Montag morgen auf dem Weg zurück im Auto war das mein Podcast und ich war echt geschockt. Ich wusste, dass er Krebs hat, aber hat auch vor gar nicht allzu langer Zeit seine Frau vom Network geheiratet, hat einen kleinen Sohn. Wenn man ihn auf Twitter in den sozialen Netzwerken folgt, hat man gesehen, wie er sich gefreut hat. Das ist echt scheiße. Und ich bin traurig, also das hat mich wirklich total runtergerissen. Und ich bin natürlich traurig, weil wir unseren Romantikern heute für einige Zeit Tschüss sagen werden. Deshalb bin ich so ein bisschen in schlechter Stimmung.
Ja, das ist natürlich
eine gute Voraussetzung, Podcast zu starten. Ich weiß.
Erstmal Rest in Peace, Chris Wessling. Das ist am Freitag.
Freitag ist Chris Wessling gestorben.
Wessling, nicht Wiesling, Wessling. Gestorben. Ich hatte das mitbekommen, das ging dann ein bisschen, weil Ian Rappaport hatte was gepostet, weil es ja ein NFL-Network-Kollege ist. Ja, man packt es so in Perspektive, ne? Ich finde, das ist auch nochmal, wenn man anfängt, eine Familie zu haben, Kinder zu haben, dann nimmt einen sowas, weil du dann sofort an deine eigene Familie denkst. Deswegen, ja, wie gesagt, alle einmal drücken. Alle sagen, ich liebe dich. Man kann das nie oft genug sagen. Und jetzt probieren wir, die Kurve zu kriegen.
Warte, einen muss ich noch sagen, warum ich auch noch traurig bin.
Warum bist du noch mal traurig?
Weil ich gleich durch das Schneechaos nach Hamburg fahren muss. Ich weiß nicht, wo ich langfahren soll. Ich weiß nicht, ob soll ich über Würzburg, Kassel fahren oder durch den Osten. Ich weiß es nicht.
Vor allem hier unten in Bayern, also hier in München ist es ja gar nicht so schlimm, denn meine Frau sah auch minus 10 Grad irgendwie in Berlin, dann mittlere Osten, kompletter
Schnee. Der mittlere Osten? Der mittlere Osten ist ganz anders, aber ich...
Ja, aber die nennen doch die Region...
Leipzig so.
Ja, mittlerer Osten, oder?
Mittlerer Osten ist was anderes, aber ist okay, wir wissen, was du meinst.
Nein, warte. Die Region, wenn die ganzen Wetterfee ist da draußen, ja, im Fernsehen, dann nennen sie es mittleren Osten Deutschlands. Wo gerade der Schneesturm, also erzähl doch nicht.
Ja, wenn in den Nachrichten jemand vom Mittleren Osten redet, ne, dann redet er...
Ja, hundertprozentig. Das habe ich mir niemals gerade ausgedacht.
Okay.
Egal. So, also jetzt kommen wir zum Super Bowl. Wie ihr sehen könnt, wie ihr hören könnt, ja, Patrick ist sehr traurig, auch alleine wegen dem Super Bowl. Und ich muss dir zustimmen. Es war... Und man hat das auch gemerkt, wenn ihr uns... auf ProSieben gestern zugeschaut hattet, ab Mitte dritten Quarter und dann das vierte Quarter war Zähne ziehen. Also es war, ey, okay, komm, wir müssen hier noch ein bisschen irgendwie Action Jackson machen, das sind wir den Fans schuldig, ne, dass die hier noch dranbleiben, weil, alter Schwede, die Kansas City Chiefs hatten absolut keine Chance. Es war die Klatsche der Woche, auch wenn es ein einziges Spiel war.
Es aber
war die Klatsche der Woche im Super Bowl. Patrick Mahomes, dieser junge Mann, tat mir leid. Der wurde, ich habe jetzt die Statistik hier nicht offen, bei wie vielen Pass Rushes er unter Druck war.
Ich kann es dir genau sagen. Er war bei 49% seiner Dropbacks war er unter Druck.
Das ist eine Menge. Vor allem, die haben nur 3 Quarterback-Sacks, aber du konntest sehen, er war die ganze Nacht von Anfang bis zum Ende, wurde er unter Druck gesetzt. Und das war...
Oh, noch mehr. 29 von 56 Dropbacks war er unter Druck. Also das ist krass.
Ja. Und das hast du gesehen. Also die Offensive Line war einfach... Man kann dir gar nicht offen. Das ganze gesamte Team, das gesamte Team von den Chiefs, die sahen so ausgelutscht aus. Ne? So
ja, oder so, nicht? Bevor wir jetzt in die Quarter und bla und was, warum und so. Das war das, was mich so wahnsinnig gemacht hat. Die sahen nicht aus, als würden sie es wirklich wollen. Und das klingt jetzt so dahergesagt. Aber wenn du im Kopf hast, ja, ich habe es letztes Jahr schon mal gemacht, ne? Dann bist du anders hungrig. Dann sagst du dir zwar immer, ja, natürlich bin ich noch genauso hungrig wie letztes Jahr, natürlich. Aber bist du eben nicht, weil du hast es den Bucks angesehen, die wollten es wirklich. Ich erinnere mich nur an dieses Bild in der ersten Halbzeit noch, als Travis Kelce den Ball fallen gelassen hat und auf dem Boden saß, die Hände am Kopf hatte und dann da sitzen blieb. Ich gesagt, der Junge, es ist Super Bowl, steh mal auf. Ist doch noch gar nichts los.
Ja, du kannst ja aber nicht sagen, die waren nicht hungrig generell, weil die haben ja einen starken Playoff-Lauf gehabt.
Ja,
ne?
Aber
die kennst du nicht. Aber das ist manchmal so, das ist halt manchmal so in einem Spielverlauf. Deswegen ist für mich wirklich das erste Quarter, es gibt gute Quarters, die kommen auch da raus, aber wenn du so ein starkes Statement machst, was die Buccaneers gestern gemacht haben, direkt von Anfang an, und die haben nie den Fuß vom Gaspedal genommen, ne? Du hast gesehen, Pass war stimmt, Linebacker, Devin White, Lavonte David, überall. Die Defensive Backs von den Buccaneers, überall. Dann natürlich die Offensive Line, die haben ja, wir haben ja am Freitag in dem Scouting Report ja diese direkte Comparison gemacht, ne? In jeder Kategorie, wenn du das Matchup hast, Offensive Line gegen Defensive Line, Defensive Line gegen Offensive Line, haben die Buccaneers gewonnen. Die Kansas City Chiefs haben das nicht geschafft, in irgendeinem direkten Matchup irgendwie eine Chance zu haben. Sie wurden in allen Phases, ja, wurden die dominiert. Das war nicht nur Gewinnen, das war Dominieren. Und das war natürlich das, was so enttäuschend war für den Super Bowl, weil wir uns alle erhofft hatten mit Patrick Mahomes und Tom Brady. Das wird, und man muss ja trotzdem sagen, Die Brady-Hasser mögen es nicht, aber die Brady lieben, haben den Super Bowl einfach gesagt, okay, das war wieder mal geil, das war wieder Zauberei. Tom Brady, 3 Touchdowns in der ersten Halbzeit. Gronk kommt einfach raus mit 2 Touchdowns, ja. Diese Connection. Und du dachtest dir, was ist denn bitte jetzt hier los? Dann Antonio Brown. Ey.
Wollen wir das Spiel mal nochmal tatsächlich auch chronologisch auf der Zeitachse durchgehen.
Ja, natürlich.
Aber jetzt zu der ersten Halbzeit. Wie fandst du die Schiedsrichter? Ich fand die Schiedsrichter waren schlecht.
Ja, aber...
Kleinlich. Da waren auch ein paar dumme Fehler bei von den Chiefs.
Genau, das will ich sagen. Das waren nicht alle Flaggen, waren die Schiedsrichter. Weil viele, 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 auch in unseren Kommentaren auf Instagram, ja, die Schiedsrichter wieder, kann Tom Brady nie ohne die Schiedsrichter gewinnen. So extrem war das nicht. Also da bin ich nicht der Meinung, dass das Spiel verpfiffen wurde. Und es war der Grund, warum die das Spiel verloren haben. Nein, tut mir leid. Aber da waren auf jeden Fall, da habe ich ja auch live dann gesagt, so, okay, da hätte ich den mal spielen lassen. Das ist der Super Bowl. Man muss ja nicht jede Pass Interference jetzt hier werfen. Lass die doch mal ein bisschen...
Ja, vor allem, wenn du die Woche...
Physisch spielen.
Wenn du die Woche davor die Pass Interference...
Da haben die alles.
Murphy Bunting, haben sie so viel laufen lassen.
Da haben... Und das musst du meiner Meinung nach machen lassen im Super Bowl. Du musst ein bisschen die Regeln biegen. Weißt du, was ich meine? Lass die Leute einfach spielen, damit die eine geile Show abbiegen.
Aber weißt du, was ich mir denke? Da muss mehr konstant sein. Du kannst doch nicht in der Woche vorher so eine glaring Pass Interference nicht sehen Und dann an der nächsten Woche, wahrscheinlich haben sie gehört, ja, ey, das war ganz schlimm. Und in der nächsten Woche sind sie total klein. Ich weiß, sie sind auch nur Menschen, aber war sehr kleinlich gepfiffen.
Es war aber nochmal, warte.
Das war nicht der Grund, warum die Chiefs
es
nicht
annähernd. Es war nicht der Grund, warum die so eine Klatsche bekommen haben. Nein. Weißt du was, wenn es jetzt 31-28 ausgegangen wäre, dann hätte ich jetzt hier vielleicht gesagt, okay, da waren natürlich einfach, es war nicht Hilfe, sondern aber es war einfach so, da waren so ein, zwei Calls. Und es war, ich weiß nicht, ich kann mich jetzt nicht an so viele Calls erinnern, wo die Kansas City Chiefs jetzt sozusagen Pech hatten und die Schiedsrichter eher in die Richtung von den Buccaneers gingen. Da waren viele self-inflicted wounds von den Kansas City Chiefs, die sie aber auch selber gemacht haben. Also Flaggen wie Offside, dann Tyreek Hill früher, dann Kicking Team, ne, so.
Offside sein Passive. Guck mal, der war ein Kracher, ne? Also tatsächlich, also, beim vierten Versuch im Offside sein. Genau. Aber lass uns doch mal erste Halbzeit.
Erste Halbzeit, so.
Es ging ja für beide Offenses relativ schwer los. Es war abtasten und lief nicht so recht auf beiden Seiten. Und die Tampa Bay Buccaneers waren ja erstmal im Hintertreffen, denn die Chiefs kamen als erstes aufs Board. Aber da habe ich schon gedacht, das war doch schon, als Tyreek Hill ganz früh diesen Ball in der Endzone, der ist durch die Hände gegangen, der ist ihm direkt durch die Hände aufs Face Mask geballert. Da habe ich schon gedacht, oh Mann, ey, so ein Ding musst du doch eigentlich im Super Bowl fangen, oder nicht?
Ja, schon, auf jeden Fall. Am Anfang konntest du auch, da war ich auch noch so guter Hoffnung, dass die Kansas City Chiefs Defensive Line heute auch Gas geben wird, genauso wie die von den Buccaneers.
Sie hatten ja da früh einen Sack.
Deswegen meine ich, in den ersten so zwei Drives war die Defense, da sah es noch aus, oh geil, das wird heute ein gutes Spiel. Aber danach war es dann auch schon weg. Und das ist ja das Verrückte, wenn man immer so ein Footballspiel einfach mal zusammenfasst und die keine Ahnung, wie soll man das erklären? Wenn man viel Football gespielt hat oder auch gecoacht hat oder schon lange um dieses Sport herum da bist, aufgewachsen bist, merkst du das manchmal, dass so ein Spiel, okay, da kommt noch was oder da kommt nichts. Ich hätte schon mit dem dritten Quarter hätte ich schon gesagt, das Spiel ist schon durch. Weißt du, was ich meine? Du hast einfach die Körpersprache gesehen von den Chiefs. Das war nicht gut. Aber so, ja, viel gut. Dann Touchdown, kam der erste. Da kam der Gronkh. Erste Touchdown zu Gronkh. Alter Schwede. Und das war, wo Tom Brady gezeigt hat, einfach auch, wie wichtig es ist, nicht nur auch Talent zu haben, weil das hat er ja auch, aber auch wie ein Command, wie nennt man das, die Kontrolle deiner Offense, weil, weißt du noch, wie schnell, boom, Play rein, an der Line of Scrimmage, boom, Motion, zack, 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 und es war so schnell hintereinander, bum, 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 und dann kam, das war einfach so ein Gefühl da, keiner hat mehr auf Gronkh geachtet, weil es war ja sein erster Catch, dann da unten, Play, Action, Gronkh kommt von der rechten Seite, hinter der Line of Scrimmage, ein Yard Pass, Touchdown. Und du warst so, alter Schwede, als hätte Tom Brady das so aufgebaut, hey, ich benutze meine anderen Waffen, zack, 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 und dann vergessen die vor der Endzone Gronkh. Also es war einfach, der spielt einfach ein ganz anderes Spiel im Kopf als andere auf dem Feld.
Aber was das Ganze abgesettet hat ja dann, sag ich mal, im zweiten Quarter, war ja auch das Laufspiel. Sie haben Ronald Jones und Leonard Fournette benutzt und den Ball Nord-Süd gelaufen.
Aber
so, und diese Offensive Line hat die Line of Scrimmage, wir haben es in der Sendung gesagt, haben die übernommen. Und die haben versucht, ne? Du hast es ja erklärt, die haben eine Six-Eye mit dem Defensive End gespielt, ich nenne es das Seven-Technik, und wollten nicht, dass das Laufspiel vertikal geht. Aber dann ist es rausgebounced und dann war das Blocking der Receiver von Gronkh, Godwin, alle, wie sie alle heißen, Evans, so gut, dass diese Bälle, die Nord-Süd gegangen sind nach außen gebounced und dann so, und dann kam der
Haben wir einmal Scotty Miller gesehen?
Scotty Miller hat einen Screen Pass gefangen für minus Yards.
Kann ich gar nicht
erinnern. Doch, für minus 3 Yards. Aber pass auf, dieses Laufspiel hat natürlich dann den Touchdown abgesettet, weil es war nur wieder so ein Zone-Fake, Bootleg, Gronk kommt zurück, anstatt den End zu blocken, wupp, rennt er in die Flats, kurzer Pass, 5 Meter weit geworfen, Gronk in der Endzone, wo ich gesagt habe, okay, ja gut, na, steht,
das einfach
steht ja, dann stand es ja 7, dann stand es 7-3. So, aber dann, die konnten ja, die in der ersten Halbzeit war es ja auch schon so, die konnten ja tatsächlich, der war ja so unter Druck, der arme Kerl, bei Third Downs waren sie in der ersten Halbzeit, hatten 6 Third Downs, haben nur einen konvertiert, das war der ganz am Anfang. Ansonsten, beim Third Down, tschö mit Ö.
Und nochmal ganz kurz zu der Offensive Line von den Kansas City Chiefs. Wir haben das in der letzten Folge erklärt. Wir haben das gestern, ich habe das Gefühl, wir hatten nicht so viel Zeit, das nochmal zu erklären gestern. Oder sind da nicht dazu gekommen, wie schwer das aber auch ist, in welcher Situation die einfach waren. Wenn du ein Guard, ein Offensive Guard, rauspackst auf die Tackle-Position, ist das schon,
Vor allem.
Den kannst du so, vor allem. Du kannst so gut sein, wie du willst als Guard. Rat mal, warum du Guard spielst. Weil du halt nicht in Space der Beste, also das ist nicht dein einfach, du im Space kannst du nicht blocken, weil die ganzen Pass-Sets anders sind. Ist alles anders.
Vor allem dein rechter Guard ist in den meisten Fällen dein bester Run-Blocker. Wenn der rausgeht auf rechter Tackle, dann ist schon so.
Und Mike Rammers, der von der rechten Seite rüber auf die linke Seite, auch so unerfahren auf der linken Seite, ist ein rechter Tackle gewesen. Und dann war das ja aber auch so, wenn du den rechten Guard rausholst, dann kommt der Ersatzspieler in der Mitte rein und du konntest einfach sehen, die Buccaneers haben mit allen 4 Defensive Linemen haben die dominiert.
Es war egal,
Jason Pierre-Paul, Vita Vea nimmt einfach da den Offensive Lineman nach Sue. Hinten. DeGarmon Sue hat jeder von, die waren aus der Defensive End Perspektive oder Defensive Line Perspektive, wenn man die gespielt hat, die 4 haben so geliefert. Die haben so gemeinsam haben die gesagt, wir jagen diesen Quarterback und wir wissen, wenn wir das gut machen, werden wir heute dominieren. Und das haben die genau gemacht.
Und aber auch schon in der ersten Halbzeit, der zweite Touchdown von Gronk war ja sinnbildlich für die Dominanz der Offensive Line, die ja eigentlich ein heimlicher MVP in diesem Team sind. Weil erinnere dich an das Play, ich glaube, es war sogar Play-Action und Tom Brady steht da hinten 10 Minuten. 10 Minuten und Gronk läuft so eine komische Seam-Route oder ich weiß gar nicht, was Seam oder eine Corner-Route ist.
Ja, es war so ein Misch zwischen Seam, er weicht ein bisschen ab, genau. in die Corner und dann.
Pass auf, er war gecovert, merkt dann, oh nee, ich bin nicht frei, Brady hat noch Zeit, whippt nach innen und dann wirft Brady den Ball natürlich zu Gronk, wo ich gesagt habe, da habe ich schon mir gedacht, boah, ey, die kommen ja nicht an. Gar nicht.
Und da konntest du die Connection sehen zwischen Gronk und Tom Brady, dass die schon sehr, sehr viele Pässe angebracht haben, weil Gronk weiß natürlich, okay, ich bin gedeckt, ich sehe, er hat noch den Ball, komm rum, Ball direkt schon an den Händen von Gronk. Tom Brady wusste, dass Gronk das machen wird, weißt du, was ich meine?
Ja, aber dann.
Also das war, aber Gronk hat 2 Touchdowns.
Das Absurde für mich geht ja dann noch weiter. Weil dann rollen sie das Feld rund und du hast das Gefühl, oh, okay, jetzt kommt ein bisschen was. Und dann kam dieser merkwürdige Schluss, dann schießt Harrison Butker noch sein Field Goal, weil sie den Ball nicht reinbekommen in der Red Zone. Und dann ist noch eine Minute oder unter einer Minute zu spielen und Tom Brady hat noch ein Timeout. Die Chiefs noch
55 Sekunden.
Und die Chiefs fangen an, Timeouts für Tom Brady zu nehmen.
Ja, warte. Genau, Tom Brady, die laufen den Ball erstmal. Die dachten wahrscheinlich so, komm, wir laufen den Ball erstmal, gucken, ob wir so ein paar 10, 15 Yards vielleicht gut machen können, weil sie da denken, wir passen jetzt. Nein, irgendwie kein Raumgewinn, ne? Die wurde gleich gestoppt. So, und dann nimmt Kansas City. Und da habe ich es angeguckt. Und da war aber auch noch so, ja, die Chiefs wollen den Ball nochmal zurück, Andy Reid ist aggressiv. Und dann sagst du, okay, aber das ist Tom Brady auf der anderen Seite. So, dann passiert wieder ein paar Yards, dann war Dritter und...
Bevor du dazu kommst, wir haben ja noch was anderes völlig vergessen davor.
Was haben wir vergessen?
Im zweiten Quarter hat doch diese Chiefs-Defense da unten bei 4. und Goal an der 1 Yard so gehalten. Da dachte ich, oh, okay, geil, da geht was. Aber dann im nächsten Drive haben sie sich angefangen, einen Fuß zu schießen. Der nächste Drive war doch der, wo sie die Offense der Bucks stoppen. Es ist ein Field-Goal-Versuch und einer stellt sich in der Neutral-Zone auf und der Drive.
Und das Schlimme, es war auch der Cornerback da draußen, der noch nicht mal rushen wird, sondern der einfach nur
Scoop und Score.
Alter Schwede, ey.
Pass auf, das ist Coaching, weil der Scoop und Score-Player, die beiden Corner, die da draußen im Field-Goal-Team rushen, die sind dafür verantwortlich, dass die, wenn sie sich hinstellen, zum Schiedsrichter gucken und sagen, bin ich okay? Ah nee, ich muss noch ein Stück zurück, alles klar. Und dann sind die verantwortlich, nach innen zu gucken und zu sagen, ey Junge, musst ein Stück zurück, du bist zu weit vorne. Das heißt, er, der im Offside stand, Riesenbock geschossen, Drive ist am Leben und Gronk hat gescored. Aber jetzt spring mal wieder zurück in diesen letzten Drive, der für mich absurd war.
Also, dann war das dritter Versuch und kurz und dann ist die Zeit wieder am Laufen und Tom Brady hat nur noch die Buccaneers haben nur noch einen Timeout. Die nehmen die Kansas City Chiefs ihr zweites Timeout und ich denke mir so, hä? Was macht ihr denn? Warum gibt ihr denn dem Tom Brady und die Offense jetzt Zeit?
Und
warum, das ist eine Situation, das war, weiß ich nicht, 3 Sekunden, was auch immer, keine Ahnung mehr. Und du hast jetzt zweimal die Zeit gestoppt, damit sie sich nochmal überlegen können, was machen wir jetzt? Du, in der Situation kannst du das nicht machen. Das ist Tom Brady, der ist so gut in der Situation, war schon sehr oft da. Da darfst du kein Timeout nehmen und musst einfach mit deiner Defense hoffen zu stoppen, dass er nicht in Field Range kommt. Dass die Zeit. So, und jetzt erzähl, was ist dann passiert. Ja,
sie hätten in die Halbzeit gehen müssen mit einem Defizit von 8 Punkten. Weil dann hätten sie im ersten Drive, dann gehst du anders in die Halbzeit. Dann kannst du auch sagen, okay, im ersten Drive können wir das Ding ausgleichen. Und dann kam ja dieser Call. Es war ein dritter Versuch und Medium, ne? Genau wie die Green Bay Packers Defense vor der Halbzeit. Genau die gleiche Situation. Ich denke mir, okay, die Defense wird doch wohl jetzt die Seitenlinie spielen und tief die zumachen. Endzone. Was machen die? Die machen den gleichen Fehler wie Green Bay spielen.
Nein.
Machen den gleichen Fehler spielen mit 1 Safety in der Mitte. Genau die Blaupause. Tom Brady sieht das. Ey, 1-on-1. Ich werfe den Ball zu Mike Evans.
Ja, aber nicht nur, one-on-one, sondern 1-on-1 Mike Evans.
So, und der war hinter dem Corner. Und der,
Breland war das.
Bashard Breland, der fällt ihm in die Hacken, Pass Interference. Und da siehst du wieder, wie smart Tom ist. Der sagt, alles klar, Scotty Miller 1-1, werf ihn, Touchdown, ich werf den. Entweder ist complete oder ist Pass Interference. Was war's? Pass Interference. So, und das.
Also Mike Evans, du meintest jetzt, bei den Packers war es Scotty Miller.
Hier war es Mike Evans, der dann.
Aber gleiche Situation.
Und das ist da, wo ich mich frage. Da hat Andy Reid und seine Coaching-Staff, den ich ja immer den Vorteil gegeben hat, grobe Scheiße gemacht. Und das hätte ich einfach nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass sie, ja, musst du mutig sein, aber du musst auch nicht irrational sein.
Oh, ja, und dann?
Ja, dann ja.
Noch ein Lauf, das letzte Timeout, ne? Da hatten sie 13 Sekunden.
Da gab es ein bisschen Trash-Talk zwischen Tom Brady und dem Honey Badger. Und was macht Tom Brady? Ey, bedient direkt Antonio Brown. Gegen wen?
Und da war ja nochmal eine Pass-Interference von Tyrann Mathieu, ne? So, dann ist es an der 1-Yard-Linie und dann kommt da AB, Antonio Brown. Also alles. Ich freue mich, dass es wahrscheinlich sein Leben jetzt unter Kontrolle hat. Aber ich denke mir immer wieder, wie viel Glück kann ein Mensch haben, der so viel Scheiße gebaut hat, denn aufgenommen wird, es ist ja wirklich aufgenommen von Tom Brady und die Buccaneers, so, macht jetzt einen Touchdown im Super Bowl, gewinnt einen Super Bowl, ey. Nach dem ganzen Shit, den der gemacht hat, ja, aber ey, was soll man machen? Dann stand es zur Halbzeit
21-6, wo ich schon gesagt habe, so wie die Chiefs Offense spielen. Aber trotzdem habe ich noch gedacht, weißt du was, zweite Halbzeit wird da was passieren. Andy Reid wird eine Antwort haben.
Da dachtest du auch noch, Scheiße.
Aber sie hatten
keine. Wir haben das noch nie gesehen, seit Patrick Mahomes da ist. Wie schlecht, also das war das schlechteste Spiel von dieser Offense seit Patrick Mahomes. Und das natürlich in einem sehr wichtigen Spiel. Und drei, die haben nur 3 Punkte pro jede erste, also erste Quarter, also ersten, und immer mal, wie nennt man das? In den 3 Quartern hatten die nur 3 Punkte jeweils. Kein Touchdown.
Aber weißt du was? Guck mal. Field Goal, Alter. Wenn dir ein All-Pro-Tackle fehlt, Mitch Swartz, ein Pro-Bowl-Left-Tackle, ja. Eric Fisher, dann fehlt dir Kelechi Osemele, der auch ein.
Tardif?
Moment, Kelechi Osemele, der ja auch ein Pro-Bowler ist. Und dann fehlt, von den Ravens kam der, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Dann fehlt dir Duvernay Tardif. Recht. Mann, dir fehlen die 4 All-Pro, Pro-Bowl und ein verdammt guter rechter Guard.
Ja, das hast du gemerkt.
So, irgendwann kannst du das nicht mehr kompensieren. Das ist unmöglich.
Defizite.
Und so unmöglich. So, und aber ich dachte trotzdem noch, die haben schematisch eine Antwort. Ist dir aufgefallen? Hast du irgendeinen Trickspielzug gesehen?
Nope.
Ein Reverse. Für 5 Yards.
Ja, bei den Chiefs ist das nicht wirklich ein Trickspielzug.
So, also, ja, genau. So, aber das frage ich mich. Ich habe da auch, ich frage mich, was war da los? Was war da? Ich weiß nicht.
Es war, die Spieler wurden, kann man outspielt sagen?
Outplayed. Das
bei den Spielern.
Outplayed.
Outplayed. Ach, verdammt. Und die Coaches wurden outcoached. Also, es war einfach pure Dominanz. Es war einfach pure Dominanz. Weil du hattest ja auch nicht mal, ich kann mich an keinen einzigen Drive erinnern von der Offense, von den Chiefs, wo du gesagt hast, es sah einigermaßen nach Kansas City aus. Also nicht mal ein Drive im gesamten Spiel.
Weißt du, guck mal, als Trainer redest du davon ja auch als Playcaller, dass du in Rhythmus kommen willst. Hast du jemals das Gefühl gehabt, diese Offense
hatte einen Rhythmus? Nein,
das meine ich genau.
Nein. Patrick Mahomes war sofort immer on the move, war unter Druck. Leute droppen die Bälle. Oh. Laufspiel. Was in der ersten Halbzeit? 6 Laufversuche mit den Running Backs. Clyde Edwards-Hilaire hat irgendwie 5 und Williams 1. Also das ist ja nicht deren Ding, ne? Aber trotzdem, dadurch haben sie nie einen Rhythmus bekommen. Normalerweise ist ja durch Passspiel, kurzes Passspiel zu Tyreek Hill, nix. Nada.
So, liebe Romantiker, wir haben 80% Männer, vielleicht sogar 85% Männer hier. Also, aufgepasst. Aber diese Ad ist natürlich nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Aber die wissen schon Bescheid. Die sind besser als wir Männer.
Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen besser sind, um sich selber zu kümmern als Männer.
Das stimmt. Also, aufgepasst, liebe Männer. Kollege AG1 liefert gerade, auch für Männer, ein starkes Nährstofffundament für den Tag. Hört zu. Wie ihr wisst, sind wir schon seit langer Zeit mit AG1 verheiratet. AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, einem Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. So, und Björni erzählt euch jetzt mal, warum, liebe Männer, ihr zuhören solltet, was das für euch tun kann.
Ja, ein paar unserer liebsten Vorteile von AG1. Erhaltung der Haare. Oh, heikles Thema bei Männern. Vor allem bei mir, Patrick. Ich habe ein natürliches Comeback gestartet hier. Leute glauben mir das nicht, aber es war alles naturell.
Ja? Du warst nicht in der Türkei.
Ich war nicht in der Türkei. AG1 trägt mit Biotin, Zink, ja, zur Erhaltung normaler Haare bei. Biotin kennen Frauen nämlich schon längst. Das ist ein B-Vitamin, B7, das nachweislich gesundes Haar unterstützt. Kupfer trägt zusätzlich zu einer normalen Haarpigmentierung bei, Stichwort, graue Haare. Ja, okay, aber bei mir wird es auch grauer darum, weil ich kenne es auch so. Also, und das sind teilweise auch die gleichen Nährstoffe, die essentiell für schöne Haut und Nägel sind. Deswegen, Patrick, ich sag dir, die Zuschauer da draußen sagen, meine Haut ist besser geworden über die Zeit, wo ich bei RTL sitze, ey. Ich sag's dir, ich so, shit, okay.
Und deine Nägel sind auch besser geworden, deshalb kaust du auf denen oder was?
Nee, ich kau nicht auf meinen Nägeln, so. Aber es wird noch spannender, denn Haare hin oder her, jetzt geht's um richtige Männlichkeit im im biologischen Sinne. AG1 unterstützt nämlich auch die Erhaltung des Testosteronspiegels, boah, der Spermabildung und der männlichen Fruchtbarkeit. Aber das brauche ich nicht mehr, Leute. Ich habe viel Kinder. Leute, ich muss aufhören. Also ich hab zu viel Fruchtbarkeit. Dafür sind Zink und Selen wichtig, die in AG1 enthalten sind. Also, was kommt, erzähl. Was ist aber noch wichtig, wenn der Testosteronspiegel unterstützt wird, Patrick?
So, AG1 ist auch eine Unterstützung für euren Stoffwechsel. Mm. Man kann ihn sich wie eine rund um die Uhr arbeitende Fabrik im Körper vorstellen, ne, die Nahrung in Energie umwandelt, um verschiedene Körperfunktionen anzutreiben. Diese Energie, die kann ich echt gut gebrauchen.
Voll mit den ganzen Trips, die wir gerade haben.
Reisen, ja? Kinder, viel Arbeit.
Jetlag. Da braucht man echt jede Unterstützung. Also, für die Bromantiker, wie immer, ja, Leute, hört zu. Unterstützt eure Gesundheit auf drinkag1.com/bromance und sichert euch bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
Die wir jetzt hier natürlich am Start haben, denn wir sind gerade unterwegs.
Wir sind gerade unterwegs in den USA. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich Freihaus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Für mich immer das Wichtigste, wenn wir Werbung machen, wenn es so eine Abo-Sachen sind, wenn Leute nicht glücklich sind.
Dass sie jederzeit raus können.
Das ist sehr wichtig. Also, alle Informationen wie immer in den Shownotes.
So. Zweite Halbzeit. Ich dachte, sie kommen raus und jetzt... Ich hab nicht einen Trap gesehen, was so eigentlich was Normales, wenn du aggressive Defensive Linemen hast, trappst du mal ein. Das Einzige, wo ich gesehen habe, sie haben den Druck genutzt von dieser Defensive Line, war dieser Fold Draw, den sie gelaufen sind, weißt du, wo Pat Mahomes Setup sich einmal um sich selbst gedreht hat und dann spät den Ball zu Edwards-Helaire, diesen Fold Draw, der war gut, ansonsten kein Trap. Screen Game hat diese Defense aufgefressen.
Und ich wollte das gerade sagen.
Aufgefressen.
Weil viele sagen, was machst du gegen guten Pass Rush? Ja, Screenplay. Ah, das wissen die. Vita Wehr, eine Darmungsflop, war eine Screen-Situation, wo sie es probiert haben. Die ganze Mitte, die kommen beide durch und sind noch sehr weit entfernt. Was machen die? Beide Fuß in den Boden. Redirection, als würde man das gerade einfach im Training machen. Weil die haben das beide synchron gemacht. Und renn raus da. Und
aber auch kein Tunnelscreen, also mal zum Receiver oder so. Hab auch nicht gesehen. Ich habe mir gedacht, Mann, ein Long Trap, Mann, Defensive End Trap, irgendwas. Keine Antwort auf nichts gehabt. Und guck's dir an. Ich meine, 3 von 13 Third Downs konnten sie überhaupt nur konvertieren. Die Bucks auch nicht mehr, aber. Das Laufspiel hat auf jeden Fall den Unterschied gemacht bei den Buccaneers. Ja, die hatten Rhythmus.
Und in der zweiten Halbzeit war das für mich eigentlich mit der dritten Quarter, nach diesem Touchdown mit den 6 Plays, ne, dann kam die Interception von Patrick Mahomes. Da war noch viel, da war für mich wirklich, da hatte ich schon das Gefühl, ich darf das jetzt hier noch nicht sagen, aber das Ding ist over. Over and out.
Ja,
weil du hast die Körpersprache, von der gesamten Kansas City Chiefs, vom Team gesehen. Du hast gesehen, aber auch bei den Buccaneers, wie hungrig, Alter, wie hungrig diese Defense war. Tom Brady so oder so. Tom Brady schafft es immer, einen Weg zu finden, dass du motiviert bleibst, hungrig. Aber Offensive Line dominiert, Laufspiel dominiert. Du hast gesehen, wie hungrig Fournette und Ronald Jones über Leute rüberrennt, vor allem von Ned. Der hat gesagt, er ist an der Seitenlinie. Nein, ich gehe nicht out of bounds. Ich nehme nochmal schön aus. Weißt du, wenn so ein Running Back nochmal hochgeht kurz vorm Tackle und dann schön mit Schnelligkeit nach vorne runter
in also den Tackle. Also lowering damit er den the helmet to initiate contact?
Hat er gemacht.
Genau.
Hat der hundertprozentig die ganze Zeit gemacht.
Der hat da ein paar böse Schellen verteilt. Ne? Also Ben Neiman ist heute, wird wahrscheinlich demnächst aufwachen und gucken, wo Leonard Fournette ist.
Und das muss man auch nochmal erklären. Das ist, wenn das auch ganze Zeit funktioniert und du steckst ganze Zeit so ein, das macht was mit dir im Kopf als Defense-Spieler. Das macht was mit dir im Kopf und wo du sagst, oh.
Und was macht es mit dir im Kopf, wenn du Pass-Rusher bist, D-Line, und du kommst nicht zu dem Quarterback? Da guckst du dich doch auch an. Und das shit, Alter, ey.
Deswegen,
shit,
deswegen, was, was sagst du? Was sagst du als Defense in jedem Spiel? Du musst erstmal First und Second Down gewinnen, damit du erstmal the right to party. Nein, Spaß. Dass du erstmal die also das Recht bekommst, in eine dritten und lang Quarterback-Jagd-Situation zu gehen. Weißt du, was ich meine? Das ist so sozusagen die Kirsche obendrauf, dass du überhaupt Pass-Rushen darfst. Du musst erstmal Arbeit reinstecken im First und Second Down. Und wenn der Lauf funktioniert in der Offense, dann kommt natürlich das Play-Action-Pass, Jump-Set vom Offensive-Line, Max-Protection, haben wir so oft gesehen, Gronk bleibt drinne. Da hast du dann auf einmal 5 Offensive-Linemen plus ein Tight-End gegen 4 Defensive-Liner und vielleicht mal einer, ein Linebacker oder irgend sowas, der geblitzt ist. Keine Chance mehr. Da war keine Chance mehr. Einziger Pass-Rush war im ersten Drive von den Kansas City Chiefs. Danach ging gar nichts. Tom Brady wurde nicht mal angehaucht im Nacken. So.
Wolltest du ihn mal anhauchen?
Ja.
Aber guck mal.
Ich hätte getackelt und hat gesagt, nächstes Mal bin ich da.
Nee, das hätte nicht geholfen. Guck dir den Honey Badger an. Der hat versucht zu trash-talken. Der hat ja auch danach gesagt, ja, I didn't know he had that in him.
Mm, ey, du kannst nicht trash-talken, Alter, wenn das so... Nee.
Nein. Harrison Butker hat dann nochmal einen 52, hat Field Goal geschossen, dann stand es 9-21, man hat gehofft, so jetzt kommt, bitte fangt an. Und dann kam wieder ein Drive, 6 Plays, 74 Yard, Leonard Fournette, 27 Yard, Touchdown-Lauf. Und da war Knack, Genickbruch, Klappe zu, Affe tot. Dann kam Suckup nochmal, ein Field Goal geschossen, ein langes 52 Yards und dann im vierten Quarter ist auch nichts mehr passiert, weil da war tote Hose. Also für mich war das Spiel, gab so ein paar Knackpunkte, aber dann der Leonard Fournette Drive, der 7 Minuten und 45, glaube ich, von der Uhr genommen hat, dieser Drive. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe gelogen. Der hat 3 Minuten 40 von der Uhr genommen. Also 6 Plays, 74 Yards, dann dieser Lauf. Da war für mich klar, das Thema ist durch. Und ich war traurig. Es war echt schade, dass der
Super Bowl so
gelaufen
ist. Nicht, dass die Chiefs verloren
haben. Nein,
so war. Das ist so wahr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte trotzdem eine Menge Spaß im Studio. Ich hoffe, ihr da draußen hattet trotzdem eine schöne Nacht. Manchmal natürlich, ja, wünscht man sich, dass es einfach wirklich... Normalerweise ist es auch so, ne, dass es im Super Bowl immer irgendwie auf die letzten 2, 3 oder letzten Drive drauf ankommt. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, ne?
AFC und NFC Championship Spiele waren auf jeden Fall besser.
Kannst du dich jetzt einfach spontan daran erinnern, wann letztes Mal so eine Dominanz im Super Bowl war? Nein. Also den Super Bowls, die ich gesehen habe, kann ich mich an gerade nichts erinnern.
Als die Panthers verloren haben.
Gegen die Broncos?
Oh, ich weiß es nicht.
Waren die Broncos? Ne? Ja, ja.
Also ich gegen Seattle?
Warte, Seattle hat aber auch Denver einmal komplett weggeklatscht, wo sie doch Legion of Boom da war. Ja, ja.
Auf jeden Fall. Es war schlimm.
Patrick Mahomes ist 0-2 in seiner Karriere im Playoffs. Und rat mal, wer der Quarterback war, der ihn
zwei... Nein, nicht in den Playoffs. Er ist 0-2 in den Playoffs gegen Brady, aber er ist 6-2 in den Playoffs.
Ja, sorry. Seine beiden Niederlagen in den Playoffs, in seiner Karriere.
Sind beide gegen den Goat.
Das meinte ich. Die einzige Niederlage hätte ich sagen müssen. So, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch an alle Tampa Bay Buccaneers Fans. Es ist unfassbar. Also es ist unfassbar, diese Storyline von diesem Jahr, von dem gesamten Team, was alles passiert. Tom Brady, dann als Wildcard-Team rein. Dann
3 Auswärtssiege.
Krieg mal 3 Auswärtssiege in den Playoffs hin. Washington Football Team, die Saints und dann bei den Packers. Und dann dominierst du ein Kansas City Chiefs Team in den Super Bowl. Unfassbar, 7. Ring, 5. Super Bowl MVP für Tom Brady. Und weißt du was? Tom Brady hat gesagt, I'm back. Gronk hat gesagt, I'm back. Und Bruce Arians hat gesagt, ja, ich will für 2 gehen. Alter.
Oh, das wird böse. Aber Tom Brady, mit diesem Sieg ist er der erste Spieler in einer großen professionellen Sportliga, NFL, Major League Baseball, NBA, NHL, der Was machst du denn jetzt? Der zwei Championships mit zwei verschiedenen Teams gewonnen hat, nachdem er 40 ist. Peyton Manning hat ja auch zwei, aber der war scheinbar noch nicht 40. Bruce Arians ist der älteste Head Coach, der einen Super Bowl in der Geschichte gewonnen hat. Und wusstest du, dass Tom Brady der erste Spieler in der NFL-Geschichte ist, der den Super Bowl in drei verschiedenen Dekaden gewonnen hat? In den 2000ern, in den 10ern und jetzt in den 20ern. In drei Dekaden.
Ich wusste, es ist unfassbar. Also, was soll man dazu noch sagen? Es war ein wildes Football-Jahr. Oder generell ein wildes Jahr. Aber die NFL hat es echt geschafft. Das ist verrückt, ne? Wir saßen echt gestern da und haben den Super Bowl kommentiert. Wir waren nicht vor Ort, aber wir haben am 7.2. den Super Bowl kommentiert. Hätte ich nicht gedacht.
Krass. Ich auch nicht. Und das Jahr war echt ein Motherfucker. Ich sag's mal jetzt so, wie es
ist. Deswegen ist.
Das ist alles schon gefühlt so weit weg. Das ganze George Floyd, Black Lives Matter, was da alles los war, bitte.
Neuer Präsident, also das war, weil es ja der amerikanische Sport ist, ist man ja auch so involviert im Kopf, auch wenn wir hier in Deutschland sind, ne? Das nimmt man ja alles, saugt man ja auch alles auf hier, wenn du so involviert bist mit einer amerikanischen Sportart.
Hast du nicht das Gefühl, dass dieses ganze George Floyd Black Lives Matter Geschichte, es kommt mir vor, als wäre es schon 2 Jahre her, als wäre es in einer anderen Saison.
Ja, weil so viel passiert ist. Ja. Es ist ja so viel passiert, ne? Ein Ereignis nach dem anderen. Aber kommen wir noch, Leute, es ist noch nicht vorbei, entspannt euch. Wir legen jetzt das hier auch nochmal richtig los, ne? Weil wir müssen ja, haben wir gar nicht gestern in der Sendung so richtig gemacht, ne? Wir haben über den NFL MVP gesprochen. Samstag zu Sonntag gab es die NFL Honors. War auch alles virtuell. War irgendwie, im SoFi Stadium war, jetzt vergesse ich immer den Namen, der Moderator von Family Feud.
Ja, ich weiß seinen Namen auch nicht, aber der ist lustig mit seinem Schnurri.
Der war echt lustig. Und auf jeden Fall gehen wir nochmal kurz durch die ganzen Awards durch, ne? Weil da sind auch, der Defensive Player of the Year Award wird sehr, sehr, wie soll man sagen, da ist sehr viel Kritik da draußen. Und komm. NFL MVP Aaron Rodgers, herzlichen Glückwunsch. Haben wir jemals irgendjemand da draußen am Ende der Saison daran gezweifelt, dass Aaron Rodgers nicht der MVP wird? Nein, oder? Also das wusste, glaube ich, jeder.
Ja, er hat es verdient. Keiner hat in diesem Jahr so abgeliefert wie er. Und hätte sein Quarterback ein bisschen mehr Vertrauen gehabt, sein Headcoach ein bisschen mehr Vertrauen in ihm, wäre vielleicht sogar im Super Bowl gewesen, aber ich finde, da kann keiner hupen und sagen, er hat es nicht verdient. Wirklich nicht.
Offensive Player of the Year wurde Derrick Henry.
Auch verdient. Achter Spieler in der NFL-Geschichte, über 2000 Yards. So eine Leistung musst du honorieren. Und sein gelber Anzug war aber schrecklich. Hast du den gesehen, Alter?
Ich kann mich gerade gar nicht dran erinnern.
Komplett neongelber Anzug. Ich dachte, wow, das sah aus wie Ickes Hose, die er immer anhat vor der Sendung. Der war hart, aber er hat's verdient.
Ich sag dir aber, NFL MVP könnten sie eigentlich auch wirklich daraus eine Quarterback, ne? Wann werden wir jemals wieder einen Nicht-Quarterback sehen als NFL MVP? Wenn Derrick Henry schon so abgeliefert hat, der hat ja nicht mal ein Vote bekommen, ne?
Das ist schon ganz schön krass.
Weil, also für die Leute, das sind ja 50 Votes, das sind 50 Leute aus der Media, die ein Vote bekommen, AP ist Associated Press. Und ich glaube, es war 44 Votes gingen an Aaron Rodgers, 4 gingen an Josh Allen und 2 an
Für den NFL-MVP?
Ja. Ja. Das war's. Und Derrick Henry, und da war der natürlich auch, die Leute, also wie dominant muss man auf der Runningback-Position sein, dass man auch ein Vote bekommt, ne? Ja, ist so, was soll man machen? So, jetzt bin ich gespannt, ja. Defensive Player of the Year wurde Aaron Donald zum dritten Mal. Und Leute, Alter, es ging ab im Internet, weil viele natürlich, es war ja so ein 50-50-Ding zwischen TJ Watt und Aaron Donald. Xavier Howard, ja, da sind auch viele, ja, 10 Interception, Respekt, mega Leistung. Aber ich bin auch der Meinung, einer von den beiden muss den bekommen, weil der Impact ist einfach, keine Ahnung, man kann es gar nicht, 10 Interception ist eine Menge. Aber trotzdem hat er auch mit den 10 Interception für mich nicht so einen Impact wie ein Aaron Donald und TJ Watt. Keine Ahnung, ist schwer zu erklären. Hast du da was beizutragen als Cornerback? Warum hat Xavier Howard nicht irgendwie... Cornerback.
Ach so.
Bevor wir kurz die TJ Watt, Aaron Donald Situation mal hier ein bisschen...
Ja, ich glaube, als Cornerback musst du... 10 Interceptions sind absurd viel. Aber ich glaube, du musst dann irgendwie noch eine absurde Zahl von Picks dann auch zum Touchdown zurücklaufen, um den Impact zu haben, dass man sagt, okay, alles klar, du wirst MVP. Also du musst, das ist ja, einfach, als Cornerback ist es einfach noch viel schwerer.
Ja, aber Stephon Gilmore hat es ja geschafft. Und er hatte meiner Meinung nach nicht so eine Statistik, oder?
Nein, er hatte keine 10 Interceptions. So,
der hatte 7, glaube ich, oder sowas.
Und wenn du die TJ Watt, Aaron Donald vergleichst, ne? Beide haben ähnlich viel Tackles, 47 und 44. TJ Watt 15 Sacks, Aaron Donald 13,5 Sacks. TJ Watt hatte noch eine Interception. Weißt du, was ich interessant finde? Dass beide in ihrem letzten Playoff-Spiel komplett verschwunden sind.
Das auf jeden Fall.
TJ Watt, aber das no factor. Aaron Donald, Auer die Woche davor, no factor. Wer ist dominanter? Ich glaube, Aaron Donald ist, wenn er gesund ist, ist er einfach noch ein größerer Faktor.
Er war verletzt, ne?
Gegen einfach, du musst noch mal anders Gameplan gegen Aaron Donald als gegen TJ Watt.
Hier probiere ich das mal aus meiner Perspektive, meiner Meinung. Ich habe in meiner Instagram-Story das probiert schon so ein bisschen zu erklären und dann kamen dann noch mal ein paar Argumente, die ich noch mal hier schildern möchte. Erstmal, wir haben das schon 10.000 Mal besprochen, ein Edge-Rusher und ein Interior-Pass-Rusher, der Edge-Rusher ist dafür gemacht, die Statistiken zu bekommen. Ne? In einer Offense. Er hat die 1-zu-1-Duelle. Er hat, es ist einfach, von außen, über die Außenbahn zu kommen, um den Quarterback unter Druck zu setzen und zu sacken. Aaron Donald, 70% irgendwie seiner Pass, also ich hab auch so eine Tabelle gesehen von Pro Football Focus. Er ist der meist gedoubleteamte Spieler in der NFL. Das heißt, mehrere Leute ihn blocken. Der Welt. TJ Watt war nicht mal annähernd in dieser Ratio, was sie da haben, in dieser Ratio in der Nähe, so, ne? Dann als Defensive Tackle so Dominanz in so einer Statistik zu bekommen, frag mal Hall of Fame Pass Rusher gerade da draußen. Und es ist ja nicht wegzunehmen von TJ Watt. Er hätte das auch verdient. Ich hätte gerne gesehen, dass beide das Ding bekommen. Man kann das ja auch teilen. Ist das schon mal passiert, dass irgendein Award wurde geteilt, dass zwei Spieler es bekommen haben? Das wäre eine perfekte Lösung gewesen. So, dann kommen die Leute, ist ja auch ein guter Punkt, kann ich auch voll verstehen. Ja, aber TJ Watt ist ja auch, droppt ja auch in die Zone. Das sind ja auch weniger Pass-Rush-Raps. Ich gebe euch recht. Hier aber jetzt auch nochmal das Konzept, weil ich denn gesagt habe, oder Patrick, ich frage dich jetzt gerade mal, du bist ein Offense-Koordinator und du hast TJ Watt und Aaron Donald in der Defense.
Habe ich doch gerade gesagt, Aaron Donald. Das ist der, der den Kopfschmerz macht.
Ja, stimmt. Aber ich wollte nochmal sagen, weil ich habe die Fans da draußen, fragt euch selber, ihr seid der Offense-Koordinator, ihr bereitet euch vor auf dieses Team. Wen kreist ihr ein? Wer ist der Key-Player, den wir rausnehmen müssen? Da würde ich immer mit Aaron Donald gehen. Und dann haben die Leute gesagt, ja, okay, verstehe ich, kann deine Meinung verstehe ich. Aber er droppt aber auch 30%, wie auch immer, in die Zone. Ja, aber das kann ihnen auch helfen, weil die Pittsburgh Steelers Defense spielt ein ganz anderes System wie die Rams. Bei den Rams ist es echt fokussiert auf die 1-zu-1-Duelle. Jeder weiß, was kommt. Bei den Pittsburgh Steelers, da ist sehr viel Blitzen, ne? Sehr viel Crossover. Leute tauschen verschiedene Pass-Rush-Linien. Das System ist sehr aggressiv in der Defense.
Ich fühle mich, gerade wie du, Kasim, wenn ich Coaches play.
Ja, aber das will ich ja kurz erklären. Weil Er droppt natürlich mehr als Aaron Donald, weil er droppt nicht. Mm. Aber das hilft auch. Es gibt viele Situationen, wo TJ Watt einfach, weil die Offensive Line nicht kommunizieren konnte oder konnte nicht aufsehen, da kam ein Blitz, da kam der Middle Linebacker, da kam Cameron Haver-Bey, der hast Bud Dupree. Da waren Sachen, wo du halt einfach Pre-Snap-Sachen den Spielzug schon verloren hattest und dann kam der Druck von TJ oder er war hinten. So gut, dass du mir zuhörst. Aber das wollte ich mal erklären. Ja, er droppt mehr, aber trotzdem dominanter, wenn du einfach das Talent nimmst und auch die Statistiken vielleicht mit deren Position, hat für mich das auch Aaron Donald verdient. Ich hätte Aaron Donald genommen, aber TJ Watt hätte das auch verdient. So.
So, Herr Werner, unser Kollege unseres Vertrauens ist wieder am Start. Manscaped mit dem Lawnmower 5.0 Ultra und Beard Hedger Pro Kit. So, liebe Bumantik.
Danke Manscaped an ein weiteres Paket, was wir bekommen haben. Patrick erzählt gerade, was sagt deine Frau, nachdem sie das Paket nochmal bekommen hat?
Wir haben wieder ein Paket bekommen und natürlich sagt meine Frau, sag mal, wie viele Hoden willst du dir da eigentlich mit shaven? So, wir
haben ein paar Rasierer. Manscaped gönnt. Manscaped sagt, ey, ihr habt immer alle am Start. Und pass auf, wir müssen uns keinen Scheiß ausdenken, ja? Weil, Patrick, packen wir ein bisschen unseren eigenen Touch hier mit rein in diesen Brief. Aber hier, Manscaped braucht uns eigentlich gar nicht. Weil hier, liebe Romantiker, nennt sie, wie ihr wollt. Knieschläger, Golden Nuggets, Schenkelklopfer und so weiter. Aber unsere Freunde von Manscaped bezeichnen sie als The Boys.
Aber Knieschläger kannst du ja nur du als mit Schlepphoden kannst du nur sie Knieschläger.
Also, was noch weiter geht's. Nicht jeder Mann hat Kinder, aber jeder Mann ist für seine beiden Jungs unterhalb der Gürtellinie verantwortlich. Wenn eure Jungs mehr Haare haben, als sie brauchen, dann hört gut zu. Jeder Mann weiß, wie beängstigend es sein kann, sich unterhalb der Taille zu rasieren. Deshalb vertrauen wir Manscaped für alle unseren sensiblen Bereiche. Wir stellen euch die Lawnmower, wir stellen euch die Lawnmower-Familie vor. Den Lawnmower 3.0 Plus, den 4.0 Pro und den 5.0 Ultra. Ja, drei Trimmer. Weil, nice. Patrick, man muss sich hocharbeiten. Hier ist die Erklärung von Manscaped. Auch Jungs brauchen Liebe. Und aus diesem Grund ist jeder Trimmer mit Skin-Safe-Technologie, Leute, dass ihr euch nicht verletzt, ja, einem LED-Scheinwerfer und der einzigartige Funktion für unterschiedliche Pflegebedürfnisse ausgestattet. Natürlich sind die Babys wasserdicht, aber hier, für den Basistrim. Ich weiß nicht, ob wir zu persönlich jetzt gehen, aber mich würde interessieren, was macht Patrick eigentlich? Ist das ein Basistrim? Dann nimmt ihr den 3.0 und arbeitet euch bis zum 4.0 und 5.0 hoch, um das ultimative Pflegeerlebnis zu erhalten. Ja, und es ist ja definiert bei jeder anderen, also jede Person definiert es ja anders, ja, wie man sich die Hecke zurechtschneidet und welchen Trimmer man braucht. Deswegen,
also, du redest dich um Kopf und Kragen. Also, Basistrim 3.0. Ist der Busch richtig zickig, zornig und pitzig?
Wenn du da kaum durchkommst, brauchst du erstmal den 3.0, den Basistrim, ey.
So, und dann arbeitest du dich über den 4.0 für den 3-Tage-Bart bis zum Feintuning, bis zum 5.0 hoch. Oh, meine Güte. Geil, die Trimmer wäre natürlich, könnt ihr mitnehmen. Reiseetui ist dabei. Und sogar eine Reisesicherung. Damit nicht, ganz wichtig, das Ding unterwegs im Koffer.
So am Flughafen auf dem
Laufband. Und du komische Blicke bekommst. Also, für euch Romantiker extra. Schließt euch den 10 Millionen Männern weltweit an, die Manscaped schon vertrauen, damit eure, hast du sie gesagt, Knieschläger, Goldnuggets und Schenkelklopfer? Gut geschäft und glänzend sind. So, erhaltet jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code BROMANCE großgeschrieben, BROMANCE auf manscaped.de. So, es geht doch nichts über einen kleinen Frühjahrsputz in der Hose. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Sag mal, Moment mal. Jetzt muss ich dir mal das fragen. Head Coach, AP Head Coach of the Year, Kevin Stefanski, Head Coach the Cleveland Browns. Bist du d'accord damit?
Ja, er ist ein guter Kandidat. Ich probiere gerade zu überlegen, wer wäre denn noch ein anderer Kandidat, der es verdient hätte.
Matt LaFleur.
Matt LaFleur. Bruce Arians. Aber das, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hatten die schon ihre Votes alle drin, dass, bevor man realisiert hatte, was er für einen Playoff-Run jetzt hier hatte. Aber jetzt im Nachhinein, für mich Bruce Arians. Aber Stefanski, ja, muss man schon sagen, ne, was er mit den Browns, was sie da geschafft haben, einen Playoff-Run zu starten und diesen verdammt langen Drought zu stoppen oder zu brechen, ne? Aber ja.
Für mich ist es Bruce Arians. Ich finde auch den Award.
Jetzt im Nachhinein.
Den Award irgendwie zu dem, auch das Voting, ich weiß nicht, wann das Voting zu Ende ist, aber.
Das ist am Ende der Regular Season, ist es vorbei. Also, deswegen meine ich.
Sollten Sie vielleicht noch mal warten, weil ich sag mal so, bis zum Super Bowl, das, was Bruce Arians da reingetütet hat, und er hat das gestern,
jetzt auf jeden Fall,
gestern so charmant gesagt, ja, danke an meine Spieler, I didn't do a damn thing. Ich habe gar nichts gemacht. Weißt du was? Und das,
Ehrenmann.
Und das klingt so, das Ehrenmann. Klingt so simpel, aber krieg das mal hin, den richtigen Mix aus, ich lasse meine Spieler machen, ich lasse einen Tom Brady sein, aber ich gebe immer noch genügend Struktur vor, weil da war ja auch schon ein bisschen Controversy, als er ihn kritisierte, wo alle gesagt haben, oh shit, da ist Beef, wo ich gesagt habe, motherfuckers, gar nichts los.
Kannst du dich noch erinnern am Anfang der Saison, wo er auch gesagt hatte zu seinen Coaches, geht nach Hause und verbringt Zeit mit eurer Familie, ich will nicht, dass ihr hier im Büro übernachtet. Ja. Er ist einer von diesen Coaches, er ist schon lange im Business, der auch realisiert, mehr arbeiten heißt nicht smarter arbeiten, ne? Und ich glaube auch in der Corona-Zeit jetzt auch viele haben das auch für sich entdeckt mit Homeoffice, dass nur weil man offiziell mehr arbeitet, ne, und du klockst später aus, heißt es nicht, dass du effizienter arbeitest. Und das siehst du halt nicht oft, ne, in der NFL. Ich als Spieler oder auch viele Spieler da draußen haben auch manchmal, was macht der Unterschied, ob wir jetzt, wie zum Beispiel ein Trainingscamp, 3 Stunden jetzt hier noch länger drin sind, gucken uns alles das 15. Mal an, anstatt einfach zu sagen, wir gucken das 2-mal an und dann ist gut. Und das ist auch so, manchmal musst du auch in so einer Hinsicht als Coach dein Team lesen. Was ist das Beste für mein
Aber
Team?
Aber wenn du selbst motivierte Spieler hast, ich glaube, wenn du so einen Typen wie Tom Brady in der Mannschaft hast, ne, da kannst du das machen, weil der nimmt ja auch alle in Verantwortung und sagt so, ihr müsst zu Hause was tun, weil wir haben jetzt so Zoom-Meetings, wir können nicht mehr mieten, macht zu Hause was, wenn ihr mit mir einen Super Bowl gewinnen wollt. So, und dann gibt es natürlich andere, wo du sagst, denen musst du auch ein bisschen was abverlangen. Aber Kevin Stefanski, wir wollen hier keinen Hass verbreiten, er hat es verdient, er hat die Brownies umgedreht.
Ja, in der Regular Season bin ich auf jeden Fall dabei. So.
Aber warte mal, TJ Watt hat ja einen Award bekommen, den Deacon Jones Award.
Genau, das ist ein neuer Award, der wurde 2013 offiziell gemacht. Da war Robert Mathis von den Colts, ne, bei mir Teammate, der hat im ersten Jahr diesen Deacon Jones Award gewonnen. Das geht einfach an den Sack-Leader der NFL.
So, finde ich gut.
Mit seinem 15 war er Nummer 1.
So, das heißt, er ist nicht ganz leer ausgegangen.
Das ist trotzdem. Aber warte. TJ Watt war sehr salty, sehr salzig.
Er war salzig?
Er war sehr, sehr salzig. Also das war so, das war so Salz aus dem Himalaya. So richtig salzig. Weißt du, was ich meine? So richtig.
Rotes Himalaya-Salz.
Das benutzt man meine Frau, deswegen weiß ich, das ist sehr salzig. So, auf jeden Fall, er postet ein Foto direkt danach von Michael Jordan seiner Doku and I took it personally. Also er war richtig.
Digga, aber gönn doch mal.
Genau.
Gönn doch mal.
Warte, pass auf. Wenn so eine Situation kommt, jetzt hast du schon deine Antwort gegeben. Ich wäre der Typ gewesen, hätte mich aufgeregt, auf jeden Fall. Ich wäre pissed, ich wäre noch motivierter, alles. Aber ich lasse die Leute um mich herum diese Statements machen auf Social Media und nicht ich selber mit I took a person.
Nein, ach.
Dann, das ist ja nicht Sende.
Oh shit.
Dann kam Bruder JJ. Hast du das gesehen?
Nein.
Pass auf. Ich mag Aaron Donald. Ich mag, wie er spielt. Ich habe riesen Respekt vor Aaron Donald. Aber dann postet er diese Statistik, die jeder ja natürlich sieht, mit dem direkten Vergleich in den ganzen Kategorien, ne? In den statistischen Sachen, wo er führt, aus seinen Einer, und sagt,
mein Bruder wurde gesnappt. Mein Bruder ist eigentlich, also müsste, wo ich auch denke, Alter, du kannst, JJ, du bist lang genug in dem Business unterwegs, du kannst nicht einen anderen Mann in deinem Tweet erwähnen und ihn erst loben und dann sagen, aber. Das ist für mich, wo du sagst, trotzdem, F you Aaron Donald, die Entscheidung, keiner kann was an dieser Entscheidung ändern, ne? Und ich weiß, du weißt selber als Pro-Athlete, die Fans werden das so oder so für dich regeln. Da wird kontrovers draußen diskutiert. Und das zeigt, das sollte dir auch erstmal, ich weiß, die sind sauer, ich weiß alles. Und dann hast du in den Kommentaren gelesen, oh, diese Offseason wird die, also die haben ihre persönliche Konversation, haben sie dann einfach auf Social Media gepackt.
Weißt du, was ich nicht verstehe? Warum sagst du nicht, wenn du dir denkst, ich hätte das eigentlich verdient, das Erste, was du sagst, aber trotzdem ist, hey, Aaron Donald,
Respekt, genau.
Gratulation, was für ein dominanter Spieler. Er ist der dominanteste Spieler, Defensive Spieler in der NFL zurzeit. Ja, hätte ich ihn gerne gewonnen, diesen Award, natürlich, aber Aaron Donald hat es verdient. Nächstes Jahr arbeite ich noch härter, um genau. ihn dann zu holen.
Ist wirklich so.
Fertig!
So. Ist wirklich, ey, ich hätte auch erwartet. Es zeigt auch keine Schwäche, wenn du es genauso geschrieben hättest.
Nein,
so,
im Gegenteil.
Ey, das wäre Stärke, genau. Sagen, ey, ich bin mega enttäuscht, ich habe mir meinen Arsch aufgerissen dieses Jahr und ich habe mein Bestes gegeben für mein Team. Leider habe ich es nicht geschafft, aber trotzdem Respekt an Aaron Donald, bla bla bla, und ich werde noch, genau so. Aber dann nein, egal. Ich fühle mich ja schon, ich bin 30. Ja, ich bin 30 Jahre alt, ich bin doch gar nicht so alt.
Doch, doch.
Und ich fühle mich schon so, shit, die Welt verändert sich schon voll. Ja, also voll mit dem Social Media, wo jeder halt
Stitches so dieses for the snitches.
So dieses Mi, Mi, Mi und auch die Spieler vor allem, weil wir jetzt in der Footballwelt sind. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass JJ Watt das macht.
Aber das hat nichts mit Alter zu tun, Björn.
So, Offensive Rookie of the Year.
Haben wir schon gesagt. Justin Herbert. Haben wir das nicht am Freitag?
Ja, du hattest Pepsi Rookie of the Year. Das ist ein bisschen verwirrend. Das ist nochmal so ein eigenes Ding. Das ist einfach von Pepsi nochmal so NFL. So. Aber offizieller Offensive Rookie of the Year, Justin Herbert, Justin Jefferson, Honorable Mention, hätte es auch verdient, aber Justin Herbert hat einfach auf der Quarterback-Position, wo es noch ein bisschen wichtiger ist, einfach auch viele Rekorde geknackt. Ey, wie sieht der denn? Aber jetzt mal ganz im Ernst, ich komme nicht drauf klar, wie der aussieht.
Das sieht aus, als wäre er Vollgas in der Pubertät.
Ich komme überhaupt nicht. Der erinnert mich an dem Jungen, nur ein bisschen älter natürlich, ein bisschen größer, aus dem Video, mein Bizeps brennt. Schön Pickel überall. So, kennst du meinen
Bizeps brennt? Du hast doch jetzt nicht den armen Justin Herbert.
Ich sag doch nicht, dass es stimmt, aber es erinnert mich einfach diese Person. Nein, es ist verrückt, ich komme einfach nicht drauf klar. So, Defensive Player of the Year, da war ich ein bisschen auch. Das konntest du schon sehen, dass das kommen wird, weil die NFL pusht Chase Young als Defensive Player of the Year geworden.
Defensive Rookie of the Year.
Und ich wusste, dass das passieren wird. Da waren aber auch ein paar andere Jungs, die es auch verdient hätten. Aber du hast es gemerkt, die NFL war auf dem Chase Young Bandwagon von Anfang bis zum Ende der Saison. Und der hat viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen. Er hat ein gutes Jahr gespielt. Aber da waren noch ein paar andere Jungs, die.
Hey, Antoine Winfield, Jeremy Chin. Die haben auch. Guck mal, Jeremy Chin hatte 95 Tackles. Aber der hatte halt keine Interception. Aber guck mal, ich hätte gedacht, dass Antoine Winfield. Der hatte verdammt viele Tackles. Der hat geblitzt. Der hatte Interception, Sack. Und hatte einfach gefühlt einen größeren Impact als Chase Young. Aber ich kann mich auch täuschen. Und Patrick Queen hat ja auch so schlecht nicht gespielt, ne?
Chase Young, ne, natürlich, die hatten die Nummer 2 Defense auch noch am Ende der Saison im Washington Football Team. Er hat es auch verdient. Es ist halt manchmal, das ist wirklich das Traurige. Man wünschte, man könnte den wirklich aufteilen und mehr. Was zur Hölle? Leute. Was ist denn jetzt mit dir los, Alter?
Habt ihr gerade dieses Geräusch gehört? Ja, das war das Geräusch. Was ist mit dir nicht in Ordnung?
Ich habe gerade wie ein Wrestler mein T-Shirt zerrissen. So.
Er hat gerade, und ich sehe gerade...
Meine brutalen Muskeln. Sag es ruhig.
Aber warum hast du das jetzt gemacht?
Weil das T-Shirt überall Löcher hat und es hat mich genervt. Und ich sehe mich selbst bei FaceTime mit meinen Haaren, sehe ich aus wie Grobi. Dachte, ich bin super Grobi, ich reiß jetzt mein T-Shirt kaputt.
So, jetzt sitzt er hier, okay,
mit halbem Treckerventil draußen.
Dann auch noch sehr wichtiger Award, Walter Payton Man of the Year. Den hat Russell Wilson gewonnen.
Sag mal, ich mag ja Russell Wilson sehr gerne, aber immer wenn ich den höre, ne, warum denke ich immer an Carlton von der Prinz von Bel-Air?
Was? Keine Ahnung. Das hatte ich noch nicht. Das Carlton, denkst du an Carlton?
Carlton?
So ein Geleckter oder wie? Oder was meinst du?
Ja, so ein Bel-Air. Ich weiß nicht. Irgendwie denke ich immer an Carlton.
Ich muss ganz ehrlich aber sagen, weil ich da auch immer die Memes im Kopf habe. Seit er mit Sierra zusammen ist, ist einfach so. Also, ist jetzt. Keine Ahnung. Er präsentiert sich ganz anders zur Außenwelt, ne? So ein bisschen. Das ist jetzt so ein High-End-Class.
Super Swag.
Kreis drin, Alter. So wie Giselle und Tom Brady. Keine Ahnung, das war lustig. Das sind schon echt lustige Memes da draußen.
Aber mit seiner Foundation, wie heißt die denn noch? Why Not Us? Nee, stimmt gar nicht. Why Not?
Ja, oh, jetzt habe ich. Ja, irgendwie sowas. Warte. Aber.
Er und seine Frau sind wirklich sehr, sehr involviert. Und absoluten Respekt dafür.
Why not you?
Why not you, stimmt. Und deshalb allerhöchsten Respekt dafür. Es gab ja ein Fan of the Year. Titans-Fan Brandon Galloway. Hast du den gesehen?
Nee.
Ich auch nicht. Ich google den gerade mal.
Achso.
Brandon Galloway Titans, guck mal. Ist da ein Bild?
Der ist Fan of the Year geworden. Wie wird man denn Fan of the Year?
Ich habe keine Ahnung.
Na du, herzlichen Glückwunsch, Galloway.
Herzlichen Glückwunsch, aber geh mir nicht auf den Sack.
Ja, wir müssen ja jetzt auch noch kurz. Also, Leute, erstmal, bevor wir das vergessen, ich habe Angst, dass wir es jetzt vergessen. Wir sind jetzt 5 Wochen in unserer Off-Season-Pause. Dann kommen wir mit einmal die Woche wieder zurück. Wir kopieren genau diesen gleichen Plan wie letztes Jahr.
Aber wir sind doch noch gar nicht fertig mit den NFL-Honors.
Nein. Doch, NFL-Honors vorbei.
Nein, die Pro Football Hall of Fame Class von 21 müssen wir doch wenigstens auch mal sein.
Ja, dann lass mich das kurz aber beenden. Dann können wir da nochmal rein, bevor wir es dann nachher komplett verkacken. Am 15.03. einmal die Woche montags wird es eine Folge geben, wo wir wieder die Off-Season-Topics durchsprechen. Free Agency, oh, da werden, glaub mir, Trades. Hast du, oh Mann, ey, so viel heute eigentlich. Carson Wentz, Rumor, dass er getradet wird.
Colts.
Denk ich auch. Soll ein Riesenpaket sein. Jets Quarterback, komm schon.
Sam Darnold. Sam Darnold.
Alter, Leute rufen an wegen Sam Darnold. Matthew Stafford. Die Panthers haben den 8. Pick und Teddy Bridgewater geboten.
Für Matthew Stafford?
Für Matthew Stafford.
Moment, der ist doch gerade zu den Rams.
Ja, aber ich meine, also, oh, sorry, wo die Situation
Ach
war.
Ach so,
wo
ich noch dachte gerade, was war. Erzählst du denn da?
Nein, sorry. Aber das heißt dir ja einfach, da wird noch was passieren. Ey, du hast Bridgewater gerade einen fetten Vertrag gegeben und jetzt ist es da draußen. Bridgewater weiß, okay, shit.
Und?
Ihr wollt mich schon wegtraden?
Und er hat den Art Rooney Sportsmanship Award gewonnen, Teddy Bridgewater, aber das bedeutet gar nichts. Tschö, mitte.
Dieser Quarterback-Markt, ich sagte, wenn wir wieder in 5 Wochen am Start sind, oh, da ist was passiert. Da ist was passiert.
Und wir werden da einsteigen, auf jeden Fall.
Und wir werden am 15.03. wieder einsteigen mit dem neuen League hier. Das NFL-Liga-Jahr geht ja da immer Mitte März offiziell zu Ende. Und dann startet das Neue, dann geht es mit Free Agency gleich los. Große Namen spielen woanders, unterschreiben fette Verträge. Boom. So, NFL Hall of Fame. Die Besten der Besten.
Warte, ganz kurz. Wir haben noch ein paar Awards vergessen, die wichtig sind. Einmal Clutch Performance Player of the Year war die Hail Mary von Kyler Murray zu DeAndre Hopkins. Verdient, weil das war ein krasses Ding. Comeback Player of the Year.
Ach stimmt, wir haben ja gar nicht über den
Comeback. Ja, Alex Washington, Alex Smith vom Washington Football Team. Geile Story, völlig verdient.
Völlig verdient und Leute sagen, und ich bin ein Riesenfan von dem Ding, die sollten diese Trophäe Alex Smith nennen.
Ja, anstatt Comeback Player of the Year nennen sie den Alex Smith Comeback Player of the Year.
Für alle da draußen, geht auf NFL, Instagram, die haben da ein langes, 7-minütiges Video gepostet, wo viele, viele bekannte Gesichter aus der NFL ein Video und dann am Ende kam die Frau von Alex Smith rein. Er guckt sich ein Video an auf dem iPad, wie er gerade das Ding gewinnt, ne? Und dann war aber einfach ein zusammengeschnittenes Video von sehr vielen Menschen und dann seine Frau und dann Bilder. Alter, ich muss sagen, ich habe jetzt gerade wieder Gänsehaut. Zieht es euch rein. Was das für eine Story ist, unglaublich.
Sprich mal weiter. Soll ich mal ein Bild machen, wie hier beim Podcast ist und das posten? Ja,
mach mal bitte. Wie alt bist du?
27.
Nee, guckt euch das Video an. Das lohnt sich. Alex Smith, zu Recht Comeback Player of the Year. Haben wir jetzt noch einen Award? Habe ich noch was vergessen? Oder du? Das war doch jetzt alle, oder?
Oh, ich sehe so gut aus auf diesem Foto. Ich glaube, wir haben alles, Herr Werner.
So.
Weil da sind aber manchmal Awards, die ich gar nicht kenne oder von
die ja, mir gar du lass nicht. Mal die anderen. Die
sind was andere. War denn Chase Pool, Bud Light? Sally Player, Sally of the Year?
Weißt du was? Das sind Awards einfach nochmal reinzupacken, damit du halt auch nochmal.
Sponsoren noch, Sponsoren reinpacken.
Dass du einfach auch nochmal einen Sponsor glücklich machen kannst. Aber die
zählen. Dann lass uns kurz noch über die Hall of Fame.
Nächste Staffel gibt es mehrere Football Bromance Kategorien Awards.
Lass uns kurz noch über die Hall of Fame Class 21 sprechen, weil das war ganz cool. Das habe ich auf NFL.com gesehen, wie sie bei den Leuten zu Hause angeklopft haben und denen Bescheid gesagt haben. Das war schon ganz cool. Offensive Lineman Allen Fanica, kannst du dich noch an den erinnern? Nee, ne?
Nein.
Tom Flores. Also
ich kenne den Namen her, aber den habe ich nie.
Calvin Johnson, Megatron.
An den kann
John
ich
Lynch, Hard-Hitting Safety.
Den auch.
Jetzt GM von den LA Rams. 49ers. Nee, von den 49ers. Hä? Von den 49ers. Und sie haben gezeigt, wie sie bei dem zu Hause waren. Peyton Manning, Scout Bill Nunn, Drew Pearson, der erste 88er mit der Nummer 88. Das war doch der erste mit der 88 bei den Cowboys, oder nicht?
Ach so, der erste, ich dachte, du meinst gerade, weil Michael Irvin hatte doch.
Ja, aber Club 88, der erste vor Michael Irvin.
Ach, er war der Original.
Er war der Triple OG. So, und
Charles Woodson
und
einer meiner Lieblingsspieler.
Einfach. Und weil ich sag's immer wieder, ich habe ihn 2005 live im Training Camp gesehen und der Typ ist ein Freak. Freak. Guckt euch das mal an, wie die überrascht werden und das sozusagen gesagt bekommen, dass sie in die Hall of Fame kommen. Viele weinen, viele haben Tränen. Es ist schon sehr, sehr geil. Und auch wir haben Tränen. Eine virtuelle Träne fließt jetzt in euer Ohr. Also wenn euer Ohr jetzt ein bisschen nass ist, war das eine virtuelle Träne von Björn Werner und Patrick Gesumer.
Aber bevor wir jetzt noch diesen Podcast gleich beenden, wir können ja nicht überall, kannst du nicht die ganzen Neuigkeiten in deiner Welt noch ankündigen und nicht in diesem Podcast. Und deswegen ich leite das jetzt ein. Die European League of Football, wo der Commissioner, ja, auch wenn ihr ihn jetzt gerade sehen würdet, der Commissioner, wie er da angezogen ist. Ihr habt einen TV-Deal mit ProSieben Max, ja. RAN Sport. Nochmal, gib den Leuten nochmal 2 Minuten. Wir müssen das ist, eigentlich müsste der Shit hier gedroppt werden, Alter. Warum sind wir die Letzten, die jetzt darüber sprechen, hier in diesem Podcast? Was ist los mit dir?
Das ist der erste, wo ich exklusiv dazu was sagen kann. Na, wo ich sagen kann, ich bin sehr stolz. Sehr stolz. Das sage ich sehr, sehr selten, dieses Wort, dass ich auf irgendwas, meistens bin ich oder immer stolz bin ich natürlich auf meine beiden Mädels zu Hause, aber das ist was mich mit Stolz erfüllt, weil es war ein langer Weg, es war ein steiniger Weg, sowas hinzubekommen, dafür brauchst du viele Menschen, die dir wohlgesonnen sind, die dieselbe Vision haben, wie zum Beispiel Šeko Karajca. Du brauchst und auch Alex Rösner, der von Anfang an gesagt hat, die Vision gesehen hat, schon vor Jahren. Und du brauchst Support von zu Hause, von der Familie.
Kein Problem, bitteschön.
Von meiner Frau, Björn Werner. Nein, aber jetzt mal im Ernst, es ist so. Du weißt, was die letzten Monate bei mir los war. Ey, von morgens aufgestanden am Telefon bis abends um 11, 12, Nonstop-Bestrahlung, um das Ganze auf die Beine zu stellen. Und ich hoffe, dass die Bromantiker da draußen einfach in die Stadien kommen, sich das im Fernsehen angucken, einfach um Football zu genießen von Leuten, die hier in unserer Mitte, in Europa spielen gelernt haben und spielen. Wir hoffen natürlich, dass wir da den nächsten Björn Werner sehen. Unser Ziel ist es immer, ein Pathway nach Amerika zu sein. Also wir wollen, dass Spieler aus unserer Liga rüber über den großen Teich gehen und nicht bei uns bleiben, in der Hoffnung, dass wenn sie dann da drüben fertig sind, auch zurückkommen. Guck mal, Chris Esala ist ein großer Name, der im Pathway-Programm war und zurückkommt und bei uns spielen wird. Und glaub mir, Björn Werner, da werden noch andere große Namen mit NFL-Vergangenheit und deutschem Pass in dieser Liga spielen. Nein, Björn Werners Knie machen das nicht mehr mit.
Ich sage Breaking News, ich werde nicht als Spieler irgendwas machen.
Aber mal gucken, wer da noch so auftaucht. Es bleibt spannend und jetzt in den nächsten Wochen werden natürlich die Announcement größer. Wir reden ja auch noch mit der NFL. So, das auch noch. Und jetzt noch.
Was beinhaltet denn aber dieser TV-Deal? Nochmal.
Der beinhaltet, dass wir jeden verdammten Sonntag, genau wie die NFL, das Spiel der Woche, genau wie die NFL, auf Posimax läuft. Und genau wie in der NFL, ein Parallelspiel auf ran.de. Die ganzen,
nice.
Und zwar vom 20. Juni durchgehend, 10 Spieltage verteilt auf 12 Wochen. Sehr, sehr geil. Dann die beiden Playoff-Spiele. Na, der Gewinner der Norddivision gegen den Gewinner der Süddivision im Playoff. Das wird nice. Also nee, du spielst den Gewinner der Norddivision aus, den Gewinner der Süddivision, dann Norden gegen Süden, sowie AFC gegen NFC, spielen dann im Finale am 26.09. All das bei RAN auf ProSiebenMax, Herr Werner. Und die Crew ist die gleiche RAN-Crew, die jetzt Super Bowl und die NFL covert die European League of Football. Also ich bin aufgeregt, ich hoffe, ihr supportet das. Folgt uns in den sozialen Netzwerken, da geht's jetzt langsam los und ich arbeite natürlich daran, auch den Producer zu involvieren. Ich arbeite dran.
Jetzt geht die Arbeit erst so richtig los, oder?
Ja.
Jetzt, wenn man.
Ja, das stimmt.
Weil das ist, was in so kurzer Zeit passiert ist mit dieser Liga, das ist halt unfassbar und das geht auch nur dank euch da draußen, muss man ja sagen. Ne?
Ist so.
Du hast jetzt eine Vision gehabt, da sind Leute, die Idee jetzt umgesetzt haben, aber der Hype, ich spüre den Hype und ich muss sagen, ich spüre den Hype und das kommt natürlich auch wegen euch da draußen, das Football. Guck mal, was haben wir von den Quoten gesehen? Der Super Bowl, irgendwie 250.000 mehr Menschen als letztes Jahr.
2,41 Millionen in der Spitze, das ist schon
dicker. Leute, wo ist die Decke so? Weißt du, ich meine, wo hört das
irgendwo? Die Decke liegt hinter mir auf meinem Bett.
Ja, die Decke liegt da, aber ich meine, Decke. So, weißt du? Auf jeden Fall, wo hört
der? Einfach 1:1 übersetzt.
Ja, was ist los? Kann man doch sagen, wenn nicht, habe ich etwas kreiert hier. Doch,
wo ist das Limit? Wo ist die Decke, sagt keiner.
Wo ist die Decke? Ja, ich sag's jetzt. Ich mach's. Ich werd
bitte,
Kult.
Wenn ihr den Podcast hörst, geht mal zu Björn auf den Post von dem Podcast und schreibt Hashtag, wo ist die Decke?
Ja. Wo ist die Decke? Wo hört das auf? Wo ist das Limit? Nein. Aber einfach, das macht. Wir sind mittendrin, dank euch, und es macht so einen Spaß, weil wir wissen auch nicht, wo diese Reise hingeht, und deswegen ist es einfach so aufregend. Ich bin geiles Ding.
Ja, wenn das nicht ein guter Abschluss ist für die Saison 2020. Es war ein bewegendes Jahr mit euch. Ich hoffe, ihr habt die Zeit mit uns genossen. Uns war es ein Vergnügen. Es war auch teilweise in so einem Jahr wie diesem, war es auch ein bisschen Therapie, ne?
Wir müssen ja sagen, wir sind auch beide sehr, sehr dankbar, dass wir es schaffen konnten, sozusagen unseren Job und unsere Leidenschaft weiterhin durchzuführen, ne? In dieser ganzen Lockdown-Zeit. Wir waren weiterhin involviert hier sonntags in Unterföhring im Studio, durften für euch die Spiele kommentieren. Wir konnten den Podcast weitermachen, weil wir aber auch Material haben von der NFL.
Material.
Und wie gesagt, wo ist die Decke? Wir werden sehen.
Hashtag, wo ist die Decke? Also, liebe Leute, es bleibt mir noch eins zu sagen. Genießt die Zeit mit euren Liebsten. Genießt auch die Football Bromans freie Zeit. Wir sind mal raus, denn
ihr braucht mal eine Pause.
Ihr braucht mal eine Pause von uns. Also bleibt mir nur noch wenig zu sagen. Eins davon ist natürlich, dass auch die allerletzte Folge von unserem loyalen Partner präsentiert wurde. Und zwar von Kollege Chio. Danke auch dafür. Und jetzt, Herr Werner, zum allerletzten Mal in Staffel 2. Noch irgendwelche letzten Worte.
Tschö mit Ö.